Sie hören SBS Radio.
Well, we survived. Thanks to, my mother's family, 40 people perished, everybody. She had two sisters and two brothers who were married. There's a mother, there's a father, that's already 15, and there's a member. I'll show you the picture, that might make it a bit easier. That's me in 1933, my sister and my mother. That's my grandmother. And I only remember my mother's younger sister, Golda. All these people disappeared. So she lost the 40 people of her family. She was left without anybody.
On the 11th of April was the happiest day of my life. This was the day I was liberated by the American army. My height was 1.49 meters, and I weighed only 32 kilos. My survival is a miracle, considering I was only 12 years old when I was separated from my family and sent to the horrible labor camp Skarzysko, and only 14 years old when I was sent to Bukovina.
Henrik Horn wurde 1929 in Wuppertal geboren. Er hat den Krieg als sogenannter Child Survivor überlebt. Genauso wie Joe Schwarzberg, geboren in Polen. Er wurde als 14-Jähriger in Buchenwald befreit. Zwei Überlebende, die regelmäßig in das Melbourneer Jewish Holocaust Center kommen, um ihre Erinnerungen mit Besuchern zu teilen. Viele von ihnen sind Schüler.
Most importantly today, you're going to hear survivor testimony. You're going to meet a survivor. And that is quite incredible. And our other survivor, who was only a child during the Holocaust and liberated when he was, most of you, how many of you are still 16? A 16? Any 15-year-olds here? Okay. So our survivor this afternoon was 14 years old when he was liberated from Buchenwald, one of the concentration camps. So he's younger than you.
Wir haben hier gerade einen Vortrag gehört vor Schülern, und zwar am Jewish Holocaust Center in Melbourne. Wir wollen Sie, liebe Zuhörer, heute auch mitnehmen hier, eine kleine Führung durchs Museum machen. Mir zur Seite steht der Gedenkdiener hier, er kommt aus Österreich, Julius Sevcik. Schönen guten Tag.
Hallo.
Du hast dich bereit erklärt, uns mal ein bisschen herumzuführen. Wir haben gerade schon oben im Auditorium gehört, wie Schüler vorbereitet werden auf das Museum. Das Thema ist natürlich ein konfrontierendes für alle, auch für Australier, die Schüler hier, die relativ weit weg sind vom Kriegsgeschehen und auch nicht unbedingt den Bezug haben. Ich möchte mal anfangen, bevor wir hier herumgehen und natürlich auch uns das Museum ein bisschen anschauen. Was hast du für einen Eindruck, wie die Australier, die jungen Australier mit diesem Thema Holocaust umgehen?
Also es ist doch ein großer Unterschied zu Europa, vor allem zu Mitteleuropa, wo die Bildung bezüglich Holocaust, bezüglich Geschichte und allgemein geschichtliche Themen, wo das einfach viel besser aufgearbeitet worden ist oder wird. Und hier am Museum wird halt versucht, den Schülern diese Wissensvermittlung beizubringen, die halt quasi in der Schule aufgrund anderer Themen, die halt Vorrang haben, nicht erfolgen kann. Und deswegen ist die Existenz von dem Museum so berechtigt, weil wir sind fast jeden Tag ausgelastet mit diesen Schulklassen, mit ganzen Schulen, die mit Autobussen herkommen und eben mehr über Holocaust, über jüdische Geschichte und erfahren wollen und natürlich auch mit einem Überlebenden, die Chance haben, mit einem Überlebenden zu reden.
Ganz kurz zu dir. Du bist ein sogenannter Gedenkdiener. Du machst quasi deinen Zivildienst, wenn man das so bezeichnen darf, im Ausland, hier im Center aus Österreich gesandt quasi.
Genau, also ich leiste einen Gedenkdienst oder Auslandsdienst, und das Ganze funktioniert quasi als ein freiwilliges Jahr, was man im Ausland leistet, und es wird dann im Anschluss als Zivildienst in Österreich anerkannt. Das bedeutet, ich muss meinen Zivildienst, meine normale Zivildienstpflicht ist quasi somit erfüllt. Ich muss nicht mehr den ordentlichen Zivildienst in Österreich machen.
Julius, kannst du uns kurz erzählen, das Museum hier an sich, wie es entstanden ist, wann und vor allem auch, was die Beweggründe dahinter waren?
Also das Museum ist 1984 gegründet worden von Überlebenden des Holocausts, die nach dem Zweiten Weltkrieg eben nach Australien ausgewandert sind, um einen möglichst großen Abstand zu den Gräueltaten, die passiert sind, zu bekommen. Und ja, Australien ist so ziemlich das Weiteste, wohin man gehen kann, von Deutschland und von Mitteleuropa. Und viele sind auch während dem Krieg quasi über England oder über die Schweiz oder über Japan und China nach Australien gekommen, um hier zum Beispiel auch dann zuerst in sogenannten Internierungs- oder in Deportation Camps festgehalten worden zu sein, von den Engländern, weil auch selbst die Briten und die Engländer wussten nicht genau, wie sie mit den Massen an Flüchtlingen, jüdischen Flüchtlingen umgehen sollen, und haben quasi dann so Ausweichsquartiere erschaffen in Australien. Und erst in den 60er Jahren circa hat sich das quasi so etabliert, dass man die Juden auch in die Gesellschaft aufnimmt in Australien. Und dann in späterer Folge ist das Museum gegründet worden. Große jüdische Gemeinden sind entstanden. Zum Beispiel in Melbourne leben heute 50.000 Juden, die meisten eben in der Umgebung vom Museum, sprich St. Kilda, Balaclava, Ripponlea. Und ein großer Teil von der jüdischen Gemeinschaft in Australien lebt auch in Sydney.
Magst du uns kurz mitnehmen hier durchs Museum? Wir sind hier im Eingangsbereich und vielleicht kurz einmal die Frage beantworten, wie ist es denn aufgebaut?
Ja, also es ist quasi wie eine Zeittafel aufgebaut. Man erfährt zuerst mal ganz allgemein, wie Juden quasi vor dem Zweiten Weltkrieg behandelt worden sind, dass die immer schon benachteiligt wurden, dass ihnen schon immer an alles Schuld gegeben wurde, unberechtigt. Man lernt über Begriffe wie Antisemitismus, man lernt, wie ist zum Beispiel die Sprache Jiddisch, wie ist die aufgebaut, die ja sehr dem Deutschen ähnelt. Und dann geht es weiter zum Aufstieg des Nazitums und von Adolf Hitler. Es wird berichtet über die Juden in Deutschland bis zum Anfang des Krieges 1939, natürlich auch über den Anschluss Österreichs. In der Ausstellung ganz speziell sieht man auch ein Bild von meiner Heimatstadt Linz, wie Hitler eingezogen ist, und das Gebäude im Hintergrund, das existiert heute noch, was hier zu sehen ist auf dem Bild. Man sieht eben, wie die Truppen in den verschiedensten Ländern Europas einmarschieren und anfangs bekanntlich ja noch komplett ohne Widerstand. Es hat von der damalig vorherrschenden Völkergemeinschaft, die quasi jetzt mit den Vereinten Nationen zu vergleichen ist, nur ein einziges Land demonstriert gegen den Anschluss Österreichs, und das war Mexiko. Und auch das relativ erfolglos.
Wir haben natürlich ganz viel Originalmaterial hier, Fotos, Gegenstände. Das Ganze ist, soweit ich das verstehe, hauptsächlich von den Familien, von den überlebenden Familien euch zur Verfügung gestellt worden. Denn ihr seid ja nicht wirklich eine staatliche Einrichtung, ihr seid wirklich von Survivors gegründet worden.
Das stimmt, also das komplette Museum, das Fundraising, die Finanzierung, das erhält keine wirklichen staatlichen Förderungen. Es ist alles quasi Spenden und auch natürlich hin und wieder von jüdischen Gemeinden, die größere Geldbeträge leisten. Aber ja, das meiste wird eben selber finanziert. Es gibt auch sehr viele Freiwillige, die hier arbeiten. Ohne diese Freiwillige wäre das gar nicht möglich.
Und, ja. Wenn wir hier kurz weitergehen, wir haben einen sogenannten Memorial Room. Kannst du dazu vielleicht auch kurz was sagen?
Ja, hier sieht man eben Plaketten von Familien, die im Zweiten Weltkrieg, von jüdischen Familien, die im Zweiten Weltkrieg umgekommen sind. Und die Nachkommen von denen, die dann nach Australien ausgewandert sind, haben in diesem sogenannten Memorial Room eben Gedenktafeln angebracht, wo diese Familien und Menschen und auch viele Kinder, die natürlich gestorben sind, nochmal geehrt werden, wo an sie gedacht werden kann. Und es ist auch eine Tora-Rolle in diesem Raum vorhanden, an der Brandflecken zu sehen sind aus der Reichsprogrammnacht, wie eben die Synagogen am 9. November 1938 niedergebrannt worden sind. Ja.
Look, it is impossible to describe words that the words are not powerful enough to describe the horrors of the Kristallnacht. Well, I was born in 29, and November 29 I got kicked out of school. I went to a Catholic school in town. I was kicked out end of September 38. I wasn't quite 9 yet. I would have become 9 in November. I got kicked out of school. I remember being called up to the principals, you know, the Direktorin, and the principal told me, I'm no longer allowed to come to school. And I said, what have I done? Then he must have realized he's talking to an 8-year-old kid. What can I explain to him? Go home and your parents will tell you. But my parents never told me anything.
My father was a prominent member in the town, and no Jewish person from the town hall came one day to tell him that the next day, Kozienice was to be liquidated, and old Jews were transported to a death camp.
Wenn man jetzt kurz weitergeht, dann haben wir im ersten Teil natürlich gesehen, so ein bisschen die Vorgeschichte und der Aufstieg der Nationalsozialisten, während hier im zweiten Teil, ich sag mal so, es geht dann wirklich schon sehr zur Sache. Es geht hier um die Deportation, um die Massenvernichtung. Wie ist das hier angelegt, dieser Bereich?
Ja, also vor allem hier sieht man dann viele Schockbilder, was zum Beispiel für europäische Museen eher unüblich ist. Aber hier in Australien wird doch sehr stark mit dem konfrontiert. Und die Schüler, die diese Schockbilder dann quasi sehen, werden aber auch im Vorhinein darauf vorbereitet. Und es wird ihnen natürlich auch gesagt, dass sie nicht hinschauen müssen. Und sie werden auch kurz davor gewarnt, falls sie solche Schockbilder vorfinden sollten.
Ja, wir stehen hier davor. Das bringt mich jetzt gleich zu der Frage, die ich unbedingt loswerden will, wie die Schüler hier auch damit umgehen. Gibt es da auch welche, denen das wirklich zu viel ist?
Das gibt es. Also es kommt immer wieder vor, dass Schüler stark zum Weinen anfangen oder einfach auch nicht hinschauen können. Wahrscheinlich auch, weil die Vorbildung in Australien viel fehlt. Und die Bilder, die hier ausgestellt sind, die zeigen halt wirklich, wie Juden, wie Kartons quasi aufeinander gestapelt sind und wie sie in den Straßen liegen und in den KZs am Boden. Und ja, also Es ist ein sehr heikles Thema und viele Schüler gehen damit zurecht auch nicht einfach damit um. Also es ist schwierig für viele Schüler.
Welche Altersgruppe bekommt quasi diese Bilder hier zu sehen? Wie ist das von eurer Seite her angelegt?
Circa ab 14, 15 werden die Schüler durchs komplette Museum geführt. Und davor, also für quasi Volksschule und Unterstufe, gibt es ein sogenanntes Hide-and-Seek-Programm. Und mit diesem Programm, wo ich auch stark mitarbeite, werden den Schülern spielerisch dargestellt, wie eben Rassismus funktioniert, wie Propaganda funktioniert oder wie sich Juden im Zweiten Weltkrieg verstecken haben können. Und meine Aufgabe ist es bei diesem Hide-and-Seek-Programm, die sogenannten False Identities, dass ich da mitwirke. Das sind so falsche Pässe, die den Schülern ausgestellt werden, und da sind teilweise deutsche Namen oder jüdische Namen und deutsche Adressen drinnen, und ich helfe den Schülern damit, diese richtig auszusprechen, und dann müssen die Schüler das dann auswendig lernen und werden dann im Anschluss von einem Lehrer abgeprüft, ob sie sich diese Angaben, quasi ihre neue falsche Identität, gemerkt haben, und das soll diesen Schülern eben zeigen, wie viele Juden sich im Zweiten Weltkrieg verstecken haben müssen und ständig darauf gefasst haben sein müssen, dass sie von deutschen Nazis gefragt werden über ihre Identität und ob dieser falsche Pass quasi, ob das ein richtiger deutscher Pass ist oder nicht.
If I asked you, if you had to think about what were the most important thing that you understood so far from your studies of the Holocaust that allowed this event to take place, what would you pull out as one of the most important things? There are many things, but what would you consider really important for allowing the Holocaust to take place? Yeah, thank you.
The Great Depression.
The Great Depression certainly gave context, didn't it? Thank you for bringing that up. So
Also die Einbettung in den Kontext natürlich ganz, ganz wichtig bei diesem Thema, vor allem für die Schulgruppen. Wir haben es oben auch gehört im Auditorium. Bevor wir kurz weitergehen, hören wir auch da kurz rein. Die Kinder bekommen ja, oder die Schüler bekommen auch einen Film zu sehen, der sie auch ein bisschen heranführen soll an das, was es hier unten dann zu sehen gibt.
Genau, also dieser 15-minütige Film, der behandelt quasi das ganze Thema Holocaust, wie es begonnen hat und wie es eben geendet hat mit 6 Millionen toten Juden. In dem Film werden verschiedenste Zitate dargelegt, es werden Statistiken gezeigt, wie eben Juden wo untergebracht wurden, wo die meisten starben und natürlich auch, welche Personen Juden gerettet haben. Zum Beispiel die Geschichte von Oskar Schindler sollte den meisten bekannt sein. Er konnte bis zu 1200 Juden durch seine Fabrik retten. Und es werden dann natürlich auch Schockbilder gezeigt, wo aber die Schüler davor gewarnt werden. Diese Schockbilder zeigen die Befreiung des Konzentrationslagers Dachau nahe von München. Und ja, also das ist auf jeden Fall eine Vorbereitung fürs Museum. Und die Schüler wissen dadurch dann auch, auf was sie im Museum dann stoßen werden.
But it helps to set the framework for the rest of the program. So before I put the film on, at the end we have some quite confronting imagery from the liberation of Dachau, which was the first concentration camp established. It goes for about 15 seconds, and I'm just letting you know that it's there, otherwise so that you don't get a shock, and feel free just not to look if you're finding it a bit confronting. Those of you who are sitting here in the front row, I love the fact that you're sitting in the front row, but you're really close to the screen, don't you think? So if you would like to just pop yourselves, perhaps the row behind.
As the Allied forces advanced and Germany retreated, camp after camp was liberated. Sometimes, before abandoning the camp, the Germans would destroy it. Other camps were left intact. They took prisoners still able to work back to Germany, where they would continue to work as slaves. Thousands died on these death marches from shootings and fatigue. The voices you are about to hear are those of an American war correspondent and an American soldier who were present at the liberation of Dachau. The soldier was 20 years old when he witnessed what you are about to see.
At the Dachau concentration camp, what they saw and recorded would not soon be forgotten. Life behind him. It was a terrible shock. How can one human being do this to another human being? Impossible to think of. How does one justify this mass murder?
So, wir sind wieder hier unten im Erdgeschoss. Neben mir ist Julius Sevcik. Wir gehen mal ein paar Schritte weiter und hier um die Ecke, da springt einem sofort ins Auge eine ehemalige KZ-Uniform. Inwieweit sind das hier alles wirklich auch Originalmaterialien?
Es gibt sehr viele Objekte, die von Überlebenden nachgefertigt wurden, also quasi Kunstobjekte, und die quasi ihre Erinnerungen widerspiegeln sollen. Diese spezielle Uniform hier ist nicht original, weil das Material, aus denen die Uniformen gemacht wurden, ebenso überhaupt nicht widerstandsfähig war, und dadurch sind die meisten Uniformen nicht mehr erhalten. Und es gibt aber viele Originaldokumente und Artikel trotzdem. Zum Beispiel sieht man nebenbei den Koffer, der anscheinend aus Wien kommt, weil Wien oben steht, zweiter Bezirk. Und ja, viele Bilder, viele Originalzeichnungen von Überlebenden, von ihren Erinnerungen und was sie sich eben noch, was sie sich noch erinnern können. Ja.
Das fällt mir auch auf. Vieles hier scheint auf den Erinnerungen von Überlebenden aufgebaut. Hier zum Beispiel gibt es Figuren, die gefertigt wurden, glaube ich, von Survivors.
Genau, also diese Figuren hier sind von Sarah Cerrone gefertigt worden. Das ist eine Überlebende, die noch lebt und auch wirklich wöchentlich an 2 Tagen Schülern von ihren Erinnerungen berichtet. Schüler haben quasi die Möglichkeit, mit ihr gemeinsam zu reden und mit ihr auch zu diskutieren über verschiedenste Themen. Und vor allem Sarah Cerrone ist ein perfektes Beispiel. Sie ist jetzt 96 Jahre alt und steht jeden Morgen um 6 Uhr früh auf und schwimmt 2 Runden in ihrem Schwimmbad und kommt danach hier ins Museum und berichtet den Schülern von ihren Erlebnissen.
So wird das auch heute sein. Die Schüler haben im Nachhinein noch die Gelegenheit, mit einem Überlebenden zu sprechen hier.
Genau, also jetzt werden die Schüler eben durchs Museum geführt, nachdem sie diesen Film gesehen haben. Und im Anschluss an die Museumsführung ist quasi der Höhepunkt ihres Aufenthalts im Museum. Und sie werden mit einem Holocaust-Überlebenden in Kontakt kommen und werden von ihm aus erster Hand erfahren, wie es eben abgelaufen ist damals, wie das Ganze zustande gekommen ist und wie es geändert hat. Und das ist wahrscheinlich der wichtigste Teil von ihrem ganzen Museumsaufenthalt, weil sie eben dann aus erster Hand erfahren, was passiert ist und vor allem auch, weil sie zur letzten Generation gehören, die diesen Überlebenden gegenüber sitzen kann und ihren Geschichten lauschen kann.
So to meet someone who was there, who was an eyewitness, is quite incredible. Because I can tell you things and we can show you things, but to hear from someone who was there is really, from my perspective, the only true way to really begin to understand the Holocaust. And your teachers have brought you such a long way to Melbourne this afternoon for a particular reason. You are the last generation to have this opportunity to meet a survivor. And this is a precious opportunity. And I want you to know that your responsibility this afternoon is not only to just listen, but also to investigate and really try to come in and ask as many questions. And I want you to know there's no such thing as a stupid question. I would hate for you to leave our museum this afternoon with something at the back of your mind. And I want you to know this, that sometimes it's hard to ask questions in front of strangers or in front of your peers. But if you don't ask that question, I bet you there's someone else in the group who will have that question as well. So please ask your questions. All questions are welcome. We want to really interrogate this topic as much as we can for you to come away with the best understanding as possible.
Henrik Horn und Joe Schwarzberg, beide nicht einmal 10 Jahre alt, als die Verfolgung der Juden einsetzt, wurden sehr früh von ihren nahen Angehörigen getrennt.
They came from my mother. My father disappeared. The SR men came from my mother. And mom refused to go. I've got 2 small children. They said, you'll be back this afternoon. They took her away and she didn't come back. I was left on my own with my sister. You know, you depend on your mother, didn't come back. On the 4th floor lived a family with a boy about my age, Arnold. I said, what do we do? We need help. So we'll go up and see Arnold's parents, see if they will help. So we climbed up the 2 floor, knocked on the door. I heard from a voice I didn't see behind, don't let them in. It's too dangerous. Don't let them in. Tell them to go. He was yelling. That's when we understood we are in danger. Mom came back. She'd been away 3 nights. She came back. What's happened? It's a long story. What's happened? She was taken to Essen. There she was gathered with 700 other women, put on a train to Sachsenhausen. Sachsenhausen had been opened up recently as a camp, was originally intended as a camp for women. These are all German brought up women, and they were told, don't get off your seats, don't open windows, don't open doors, and people are obedient. 2 women, including my mother, decided to jump off the train. All the other women then were saying, don't, we have been told to keep, been ordered, you know, it's disobedience. Mum knew she had 2 kids, she jumped. The other women, none of the other women survived, naturally. All I remember is that I'm sending you on holiday. I promised you a holiday.
Henrys Eltern organisierten, dass er gemeinsam mit seiner Schwester von einer Christin in Belgien versteckt wurde. Joe Schwarzberg musste mit ansehen, wie seine Mutter im Ghetto umkam und einer seiner Brüder vor seinen Augen in einem Arbeitslager erschossen wurde. In Buchenwald war er schließlich völlig auf sich allein gestellt.
In August 1944, I was taken to Buchenwald, concentration camp in Germany. Buchenwald was another horrific camp. When I arrived in Buchenwald, I saw the immigrants dressed in striped uniforms. They were extremely malnourished and looked like skeletons. I felt certain that I would not survive this place. I used to lie on the bank with my friends and talk to them during the night. Then in the morning, when I woke up, there were cold bodies. They had died from starvation. Every day, 10 or 20 bodies were taken to the crematorium. When I was a young boy, I used to be scared of dead bodies. Now I got used to it. While I was in Buchenwald, people used to arrive from different camps. And I knew that my father was in Auschwitz. I missed him very much, as I was on my own. I knew that a lot of people were coming from Auschwitz. And one Sunday, when I wasn't working, I looked out from the window and I saw a man that I thought was my father. I ran to him and hugged him and screamed, tata, tata, dead, dead, dead. And suddenly I started crying because I realized that he was not my father. I was very depressed. I will never forget this particular day. I was later told that my father was shot as he was marching from Auschwitz to Buchenwald. His body was left in the gutter.
Sag mal, wie viele Überlebende gibt es noch, die hier am Center auch regelmäßig zu Gast sind?
Also wirklich regelmäßig kommen circa noch 12. Es werden aber monatlich fast schon weniger und die Sterberate, die steigt auch stark an. Und viele sind auch mental nicht mehr wirklich in der Lage, ihre Erzählungen wirklich genau widerlegen zu können. Aber obwohl es noch einige schöne Beispiele auch gibt, wie die erwähnte Sarah Saroni, die halt sich wirklich noch an jede einzelne Kleinigkeit erinnern können. Und ja.
Dann erwähnen wollen wir sich auch diesen Bereich hier. Da geht es vor allem um die Vernichtungslager in Polen. Wir sehen hier Auschwitz als großes Beispiel. Und dann will ich erwähnen hier neben mir diese Nachbildung eines Camps. Ich bin nicht ganz sicher, wie ich es beschreiben soll, aber ich glaube, auch das geht auf die Erinnerungen eines Häftlings zurück.
Genau, das ist gefertigt worden von einem Überlebenden, der in Treblinka war. Also dieses Objekt, diese Nachbildung, dieses Modell soll eben Treblinka darstellen. Und man sieht ganz deutlich diesen absurd hohen Zaun, der rund um das Objekt geführt ist, also quasi ein Stacheldrahtzaun. Und es lässt sich darauf zurückschließen, dass dem Häftling dann eben vor allem dieser Zaun sehr stark in Erinnerung geblieben ist. Und das Absurdeste, was man hier beobachten kann, ist, dass über dem Eingang des Konzentrationslagers gestanden ist Erholungs- und Arbeitslager für Juden. Und man sieht aber dann, hat er nachgebildet in diesem Modell eben, dass massenhaft tote Menschen auf dem Boden liegen und quasi auf Schubkarren herumgeführt werden und das alles andere als ein Erholungslager war.
Dann gehört natürlich auch zur Aufarbeitung des Museums hier die Befreiung, die Zeit nach dem Holocaust sozusagen. Wir haben ja auch eine kleine Ecke, die das behandelt. Julius, ich will mit dir auch kurz über diese Tafel hier sprechen von Überlebenden. Was ist hier zu sehen?
Genau, hier sind die einzelnen Schicksale von Holocaust-Überlebenden beschrieben, von denen, ich würde schätzen, noch circa 30% leben, die jetzt hier dargestellt werden, mit der Überschrift die bittersüße Freiheit, weil auch im Nachhinein war es für viele Juden nicht einfach, neu Fuß zu fassen, vor allem wenn man mal 5 Jahre in KZ und Ghetto verbracht hat und dann vor allem in einem anderen Land, 15.000 Kilometer entfernt von Europa, quasi ein neues Leben beginnen zu können. Aber viele haben es geschafft, die meisten von ihnen, und zum Glück sind uns noch heute einige von den hier Abgebildeten erhalten und können von ihren Geschichten berichten.
Für jene, die überlebt haben, war nach dem Krieg nichts mehr wie zuvor. Die meisten Familien mussten schwerwiegende Verluste hinnehmen.
The 40 people of her family, she was left without anybody. On my father's side, they were very religious, so they had more children. The grandmother, paternal grandmother, died in a lodge ghetto. Her two daughters, my father was the middle boy of two girls on either side, died. The husband died. The younger sister never married, so she had no children. But the older sister had two boys who survived. One survived in Mauthausen. As he told me, I was on my knees. I could no longer stand.
I was looking for my sister. I didn't know I was alive, and I didn't know they were alive. I went to the Red Cross, and I told them that I'm alive if I can find my sister. But I sent a message to the town I was born. And that message came to the town hall, and I had a list. When my sister came back to Kozienice and looking for family, people used to go into the town and see who's alive. And I find my name. You cannot imagine the joy I had when I received this telegram. When I walked in, my sister asked me, "Who are you?" She did not recognize me. I left, I was a little boy. When I came back, I was already 16 years old. I grew up a lot. I was like a man. So I started tapping his my eyes, and she saw me cry. She said, "Oh, my little brother." And that's how we met, yeah.
Ja, wir nähern uns dem Ende, wollen aber hier zwei Bereiche auf jeden Fall nicht unerwähnt lassen. Einer zu unserer Rechten, der beschäftigt sich auf jeden Fall mit dem Leben nach den Ereignissen in Mitteleuropa, der jüdischen Gemeinde hier jetzt in Australien?
Genau, also hier sieht man die verschiedensten Formen, wie die Leute heute weiterleben, die eben überlebt haben. Und hier sieht man Fotos der Familien, also auch quasi der zweiten, dritten und vierten Generation von Holocaust-Überlebenden und wie sie gemeinsam eben jüdische Bräuche feiern, Feste oder auch ganz normale australische Traditionen nachgehen.
Und einen Bereich gibt's noch. Was ist hier zu sehen?
Ja, das ist quasi ein allgemeiner Teil, wo nochmal gedenkt wird an die verschiedensten Gruppen, die umgebracht wurden im Zweiten Weltkrieg durch die Nazis, vor allem voran die Kinder. Es sind ja von den 6 Millionen toten Juden waren über 1,5 Millionen Kinder dabei. Mhm. Dann wird auch erzählt von den vielen einzelnen Helden des Krieges, die massenhaft Juden quasi gerettet haben. Unter denen waren Ärzte, Botschafter, aber auch Fabrikanten, die quasi wie Oskar Schindler Juden auf verschiedenste Listen aufgeführt haben, damit diese eben nicht dann ins KZ eingeliefert werden, sondern für diese Arbeit in einer bestimmten Fabrik zum Beispiel erhalten bleiben.
Mhm. Julius, du hast uns hier einen wunderbaren Einblick gewährt. Wenngleich wir beide natürlich erwähnen sollten, das ist etwas, was man wahrscheinlich mit seinen eigenen Augen sehen sollte. Also lass uns kurz mal erklären, hier kann natürlich jeder herkommen. Wir sind hier im Stadtteil Elsternwick in Melbourne. Der Eintritt hier ist frei, sollten wir vielleicht auch nicht unerwähnt lassen. Und wir haben gehört, es gibt hier unglaublich viel zu sehen.
Ja, das ist richtig. Also ich würde jedem empfehlen, der sich für Holocaust oder für Geschichte im Allgemeinen interessiert oder auch einfach nur mehr über das Judentum erfahren möchte, dass er dieses Museum besucht. Und auch auf jeden Fall die Möglichkeit nutzt, mit einem Überlebenden, solange es die Möglichkeit noch gibt, mit einem Überlebenden zu sprechen. Und auch wenn man sich vielleicht nicht sicher ist, ob für einen das richtig ist, es ist sicher kein Fehler, sich in diesem Museum mehr Wissen anzueignen, weil eben die letzten Überlebenden nur noch wenige Jahre leben werden und danach keine Berichte aus erster Hand mehr erfolgen werden. Und deswegen sollte man diese Chance jetzt nutzen.
Ich möchte mich bedanken, Julius Savchik am Jewish Holocaust Center hier in Melbourne. Dankeschön.
Sehr gerne, es hat mich sehr gefreut.
Henrik Horn nennt Australien seit langem sein Zuhause. Seine Muttersprache hat er in Deutschland zurückgelassen.
We had a German teacher here. a woman. She was a volunteer for quite some time. And she said to me, "Do you speak German?" I said, "Yes, but I never do. I want nothing to do with it." And, look, it's a language. A language can't be held responsible. Yes, but the language is spoken by the people. Anyway, can we try? And when she... I'll open my mouth and... "You speak Hochdeutsch." Didn't know what it meant. Hochdeutsch. I speak a regional... I'm a German teacher, but I still have a regional accent. But she picked it. "You speak Hoch..." In Germany, it meant that you are from a better educated... I don't know what it meant to her. But the way she... Hochdeutsch.
Seine Erinnerungen hat Henry auch in Buchform verewigt. Außerdem kommt er nach wie vor regelmäßig ins Museum.
Yeah, every Tuesday. That's all I... emotionally, it's all I can. They want me to be... most of the survivors... I'm 88. And on the 4th of November... I'll be 89, so that, it's getting on.
Für jene Schülerinnen und Schüler, die wir an diesem Nachmittag durch das Melbourne Jewish Holocaust Center begleiten durften, hatte der Überlebende Joe Schwarzberg eine abschließende Botschaft.
My sisters and I continue the chain of Jewish life and tradition to our children and grandchildren. It is important that all of you here today learn from what I and so many other survivors experience. We must all work to fight against the hatred and intolerance everywhere in the world, and to make sure that nothing like a Holocaust can ever happen again. And most importantly, of all, you must never forget the story of the Holocaust, so the generations to come can learn from this lesson. Thank you for listening to me.
Weitere Podcasts in deutscher Sprache bei sbs.com.au/German.